Was ist eigentlich ein Menschenleben? Und was zeichnet ein Menschenleben wirklich aus? Menschen leben. Und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Und ich finde, Geschichten dürfen erzählt werden. Nicht, weil sie besonders spannend sind oder weil sie besonders großartig sind. Einfach, weil sie wichtig sind, weil sie was zu sagen haben und weil sie in unserem Leben einen Unterschied bedeuten können. Ich starte hier mit einer neuen Serie mit Menschenleben und gebe Menschen Raum, ihre Geschichte zu erzählen, um andere zu berühren, zu inspirieren, ja, vielleicht aber auch zu motivieren, in ihrem Leben vielleicht an der einen oder anderen Stelle innezuhalten, vielleicht nochmal zurückzuschauen oder aber vielleicht auch, um noch etwas zu verändern, weil so ein Menschenleben ist ja nun mal begrenzt. Und ich finde, wir sind hier, um das Beste aus diesem Menschenleben zu machen. Deshalb ist heute bei mir Heike von Geldere. Und was sie und ihre Geschichte ist, das hörst du, wenn du dranbleibst. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Volltreffer Herz Podcast. Und wie schon gesagt, es geht um Menschenleben. Es geht um Menschen, die hier jetzt in den nächsten Wochen ihre Geschichte vorstellen. Und ich freue mich sehr auf die erste heute. Heike van Geldere macht den Auftrag. Heike, schön, dass du hier bist.
Hallo, lieber Andrea.
Und wie fängt man natürlich so eine Folge an? Heike, wer bist du?
Ja, wer bin ich? Ein Mensch. Ja, ein Mensch, der oder die 57 Jahre alt ist und als viertes Kind geboren wurde, als Nesthäkchen, einziges Mädchen und ein Bruder ist gestorben direkt nach der Geburt, also zwei Brüder sind mir geblieben, mit einem großen Altersunterschied von 11 und 5 Jahren. Und ja.
Ich bin ähnlich wie mein Bruder, der ist auch 10 Jahre älter.
Okay. Ja. Ich bin verheiratet seit mittlerweile 32 Jahren und eine Tochter von 32.
Das ist ja immer so der Klassiker, wenn man jemanden fragt, wer bist du, dann zählt jemand so, ja, dann bin ich geboren, so und so viele Jahre alt, das und das mache ich. Oder der Klassiker, so mein Haus, mein Auto, meine Geliebte, wie auch immer, mein Boot. Und ich glaube, wir sind ja sehr viel mehr als diese Sachen, über die wir uns an der Stelle definieren. Von daher wirklich die Frage, was ist dein Leben und woraus besteht dein Leben? Du hast schon mit deiner Geburt quasi angefangen. Und ja, lass uns ruhig bei Null anfangen. Na, du hast gesagt, Nesthäkchen, ältere Brüder. Nesthäkchen, wie würdest du heute rückblendend deine Kindheit beschreiben, Heike? Was sind so die Merkmale deiner ersten 10 Jahre gewesen?
Also eine Kindheit oder meine Kindheit war mit Sicherheit eine sehr glückliche Kindheit. Also ich hatte, wie gesagt, diese zwei großen Brüder. Der eine musste mich immer mit überall hinnehmen und das fand er eigentlich gar nicht so prickelnd. Und dann gab es dann mehr so Erpressungsversuche mit einem Eis, die meistens gut funktioniert haben.
Okay.
Die Vereinbarung war dann immer, wenn er mich mitgenommen hat, dass er mich dann irgendwo nach 20, 30 Metern um die Ecke dann nach Hause geschickt hat. Mit dem, wie gesagt, Erpressungsversuch, du bekommst 50 Pfennig, wenn du nach Hause gehst. Dafür kannst du dir schon ein Eis kaufen.
Oh, okay.
Ja, und dann bin ich natürlich nach Hause. War oft auch anders. Also manchmal hat er mich echt gepiesackt, also gequält. Und ja, dann habe ich auf meine 50 Pfennig gewartet, die meistens nicht eingetroffen sind. Dann bin ich zur Mutter, habe das dann erzählt. Ja, und dann, na klar, Streit. Und Gut, aber das sind so diese Geschwistergeschichten und ansonsten, wie gesagt, wir sind in der Natur groß geworden.
Mhm. Hast du die 50 Pfennig bis heute irgendwann bekommen?
Nein, nein.
Oh, die würde ich noch einfordern.
Ja, ja, unbedingt, ja. Ja, wie gesagt, wir sind sehr nah am Wald, haben wir gewohnt und hatten da wirklich eine schöne Zeit. Und ich hatte eine Mutter, die, was Dreck jetzt betrifft oder so, nie empfindlich war. Ich war eigentlich auch mehr so dieses Mädchen, was mit Jungen gespielt hat. Ich habe auch mit Autos gespielt. Und
okay.
Ja, und leider war ich immer sehr krank. Also das war immer so dieser fade Beigeschmack.
Okay.
Und hatte damals eine oder zwei Harnleiterrefluxe, sagt man das so, ich glaube.
Ja.
Und bis es gemerkt wurde oder bemerkt wurde, war ich 7. Dann gab es die erste OP, da wurden die Harnleiter, das sind die zwei Teile, die von der Blase in die Niere gehen. Und da gibt es so kleine Klappen, wie im Herz auch, diese Herzklappen.
Magen auch,
irgendwie verdreht, genau. Und das wurde dann mit einer künstlichen Klappe ersetzt.
Okay.
Ich glaube, mit 10 oder 11 war die zweite OP. Aber diese Blasenentzündungen und das Bettnässen ist geblieben. Also das ist erstaunlicherweise nicht weggegangen.
Trotz OP nicht weggegangen.
Genau, hat mich natürlich in der Kindheit auch sehr eingeschränkt. Ne, in vielen
Definitiv. Das heißt, wenn du nachts ins Bett gegangen bist, war das morgens nass?
Ja, aber auch nicht jeden Tag. Ne, das war,
okay.
Weiß ich jetzt nicht mehr genau, das könnte ich gar nicht sagen, aber es war oft.
Ja.
Und dann gab es halt immer sehr hohes Fieber, ne, und keiner wusste, woher es kam.
Ach du Schande.
Heute ist das eine Kleinigkeit. Wie von, weiß ich nicht, eine Stunde. Mich haben sie damals 6 Stunden operiert. War über 7, 8 Wochen im Krankenhaus. Also das war so das erste Trauma, das
ich definitiv
davongetragen habe. Und,
definitiv.
Ja, genau.
Also gab das Schwierigkeiten in der Schule, im Kindergarten? Bist du gemobbt worden? Ist das Menschen aufgefallen irgendwie?
Also das war eigentlich so, dass die, ich durfte natürlich nirgendwo schlafen, klar. Und die Kinder, die bei mir geschlafen haben, die haben das gewusst.
Okay.
Und die in der Schule auch. Also ich musste natürlich ständig auf Toilette, weil ich Angst hatte. Ne? Und da hatte ich damals einen ganz lieben Schulfreund, der sich da immer massiv für mich eingesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass ich auch auf Toilette darf und kann.
Oje, ja.
Ja, also das war eigentlich immer so ein bisschen, ja, auch im Schwimmbad, ne? Bikini wechseln und darf sich nicht auf kalte Steine setzen. Und, ach, keine Ahnung. 2 Unterhosen und damals hatte man diese schicken Frottee-Unterhosen.
Ja, weiß, die kenne ich auch noch. Ja,
oh Gott. Hinter die Brust. Ja,
ja.
Und das war so ein bisschen, ein Stückchen weit meine Kindheit.
Ja. Das ist so ein bisschen wie Inkontinenz quasi, ne? Ja. Teilweise, wenn man es nicht halten kann. Und,
ja, das ging schon. Das war schon möglich. Also das waren halt diese vielen Blasenentzündungen und
okay.
Ich denke, dass die Blase da so überreizt war, dass es dann nicht mehr ging. Vor allen Dingen nachts am Tag gar nicht.
Ja. Und du hast gelitten darunter.
Ja.
Vermutlich. Ja.
Ja.
Hat das Einfluss gehabt auf das Verhältnis zu deinen Eltern? Bist du, also haben die sehr aufgepasst? Bist du sehr behütet worden?
Ja, ich komme aus einer überbehüteten, also sagen wir, meine Mutter war eine Glucke, also die war sehr überbehütet, was ihre Kinder betrifft. Und bei mir war es extrem.
Okay.
Und die hat natürlich sehr aufgepasst, ja. Mich natürlich auch zur Angst erzogen, ne? Wenn ich frisch operiert war, durfte ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich war nie Kind, ja. Und wenn du fällst, dann könnte ja der Fahrradlenker in deinen Bauch.
Also, nein.
Mehr so richtig schön aus.
Also wie so eine Helikoptermutter würde man ja heute.
Genau, heute wäre sie.
Heute würde man. Ne,
eine Helikoptermutter, so genau. Ja.
Oh, das ist nicht so easy. Wie konntest du dich da ein bisschen rausölen?
Ja, gut, ich sag mal, wie gesagt, ich meine. Fantasie. Und ich hatte unheimlich viele Ideen, viele Freunde, mit denen ich ständig unterwegs war. Und weißt du, also mein Vater war ein sehr positiv denkender Mensch. Also der hat mich da immer herausgeholt mit seinen Geschichten. Und ja, eigentlich die ganze Familie, da war keiner so negativ, ne, dass man da.
Schön, ja.
Also bin ich schon immer bestärkt worden, ne, dass das alles wieder gut wird und
das hilft.
Ja. Ja,
definitiv.
Ja.
Wie bist du so durch die Schule gekommen, Jugendzeit?
Ja, die Jugendzeit war dann irgendwann, ja, wie gesagt, so mit 10, 11. Dann wurde mein Bruder damals, mein ältester Bruder, schwer krank. Er ist an Krebs erkrankt mit 24 und da wurde ich damals zu meiner Tante nach Limburg geschickt, hatte damals aber, war dann bei meinen Cousinen und Cousins in Limburg und war da 4 Wochen zum Übernachten und in diesen 4 Wochen zum Beispiel habe ich nicht ein einziges Mal ins Bett gemacht.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, weil diese Frau definitiv signalisiert hat, hey, die Heike hat das Problem und das könnte passieren, wenn, dann verhalten wir uns so und so. Ne?
Okay.
Ja, und dann haben die Kids, wir haben zu viert in einem Zimmer geschlafen und da war das okay. Die haben dann gesagt, die Heike, schlaf ruhig, wir wissen ja Bescheid und es ist nicht schlimm und es ist alles gut und es macht uns gar nichts. Keine Ahnung, es ist nichts passiert.
Okay, ja. Also es war kein Druck.
Ja, genau.
Ne? Blase, Druck hat ja auch immer, ist ja auch immer ein Thema.
Also der Druckausgleich hat da nicht so.
Genau, der Druck war weg und dann war das kein Problem.
Ja, genau.
Spannend. Ja, genau. Ach, das ist spannend. Okay. Ja.
Und dann kam, ich weiß nicht, vor 14 oder 15 habe ich meine erste große Liebe kennengelernt.
Okay.
Und bin dann. Wir waren so Mofa-Rocker und alles spürt so ein bisschen zum Rebell und ja, auch später dann mit den Motorrädern und also Jungs und ne, laut und
hat
mir nichts gefallen. Also ich habe mich da so ein bisschen herber gelernt, mich zu wehren.
Super.
Und habe dann diese erste große Liebe geheiratet mit 20.
Und ihr seid mit 15 zusammengekommen?
Ja, genau.
Und
14 dann, war ich, glaube ich, 14.
Alter, Bello.
Ja.
Okay, und dann bist du irgendwann ausgezogen wahrscheinlich, mit wenn ihr geheiratet habt?
Wir dann zusammengezogen in die erste gemeinsame Wohnung.
Okay, und der wusste das aber auch, dass das...
Der wusste das genau, und das war alles super, überhaupt kein Problem.
Okay, und hat es dann irgendwann aufgehört?
Ja, also ich habe den dann, wie gesagt, mit 20 noch schnell geheiratet für 6 Monate.
Oh nein!
Dann habe ich dann mit Pauken und Trompeten verabschiedet, nach Riesenhochzeit mit weißem, tollem Kleid.
Ach,
und
du ahnst das nicht.
Hab dann gesagt, nee, geht gar nicht. Also ich brauche jetzt meine Freiheit. Bin dann 3 Monate. Also wir haben uns getrennt.
Ja.
Am nächsten Tag, also man merkt es ja nicht gleich, aber so ein paar Wochen später ist mir aufgefallen, dass dieses Bettnässen ein Ende hat. Das gibt's nicht mehr. Es war vorbei.
Wahnsinn. Okay.
Und dann war ich 3 Jahre, habe ich alleine gelebt, habe meine Zeit genossen als Single, hatte eine schöne Wohnung. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt.
25. Okay.
Der war hier auf Montage und ist ja aus Holland. Und
daher auch der Name, ne? Van
Gelderen. Ja, genau. Und dann haben wir relativ schnell unsere Tochter gekriegt. Also wir waren im April kennengelernt und nach Winzerfest hat mich dann eine Freundin gefragt, wie es sein kann, dass ich auf einmal so große Brüste habe. Ich so, keine Ahnung.
Und ja, da war ich. Du wusstest nicht, dass du schwanger bist.
Nee. Und wir waren noch im Winzerfest. Ah, Jana.
Okay. Naja.
Und,
Das kommt dabei raus, wenn man.
Ja.
Ja. Genau.
Genau. Ja. Also, wie gesagt, ich war schwanger und habe dann im Dezember haben wir geheiratet, auch da schon. Mit dem ersten Schicksalsschlag, da ist dann der Vater meines Mannes, der hatte einen massiven Herzinfarkt in der Nacht.
Oh
nein.
Oh je.
Wiederbelebt. Also so hat es alles. So das Schicksal hat so seine Bahnen gezogen durch mein Leben, sage ich jetzt mal. Und das schlechte Schicksal. Und dann kam unsere Tochter und dann wurde ich mit der Schilddrüse krank, hatte Halsknoten, Überfunktion. Sie hat es natürlich dann, überträgt es ja auf sein Baby, ja. Das weiß ja heute alles. Ne?
Ja, leider.
Das wusste ich das natürlich nicht. Und ja, keine Ahnung, dann ging das halt immer so weiter, Migräne und selber nicht erwachsen. Und das Kind hat dann irgendwann, ich denke mal so mit 7, die Partnerrolle übernommen. Und
warum? Wo war dein Partner, dein Mann?
Mein Mann war immer auf Montage, der war viel weg.
Der war viel weg.
So 2, 3 Wochen am Stück weg.
Ah, ja.
War halt auch nicht erwachsen und hat auch nicht wirklich so den Vater gespielt. Und ja, und dann hat sie halt quasi die Rolle von ihm übernommen.
Unbewusst, ja, weil.
Natürlich unbewusst, genau. Ja. Und dann gab es viele Streitereien und er war. Oder ja, wenn er sich nicht so zu wehren musste, hat er halt geschrien, wurde laut. Das hat unsere Tochter mir sehr zugesetzt. Und
Das heißt, deren Bindung ist nicht wirklich stabil geworden im Sinne von, wir sind verbunden miteinander, sondern der kam in ihr Leben, dann war er wieder weg, dann war er wieder da, dann war er wieder weg. Und wenn er da war, war er aber auch nicht.
Genau, und es war dann mein
nicht
Vater.
So brauchbar.
Ne, mein Vater hat das quasi alles übernommen, ausgeglichen. Meine Mutter starb, da war unsere Tochter 4 Jahre alt. Die ist damals an Brustkrebs gestorben.
Ah.
Und mein Vater hat es wunderbar gedeichselt. Also der hat sich sehr um sie gekümmert.
Ich der Opa Vater, quasi.
Der Opa, genau.
Ja.
Die hat sie miterzogen. Also der war so der Vaterpart dann.
Okay.
Ja, und der ist dann letztes Jahr im Alter von 94 Jahren zu Hause gestorben.
Oh, aber ein hohes Alter.
Wunderschön gestorben, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Wie er es verdient hatte.
Mhm.
Ja.
Wie ging dein Weg weiter? Schilddrüse, habe ich gehört. Ich weiß, dass da noch andere Krankheiten irgendwie mit dazu kamen. Also du bist irgendwie eine Zeit lang viel über Krankheit gegangen.
Ja, genau. Das war so, ich sag mal, ich war das Opfer meiner selbst, wie man heute sagt. Alle anderen waren schuld, nur ich nicht. Und irgendwann hatte ich dann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000, hatte ich eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs.
Okay.
Das hat man aber damals so weggesteckt. Das war halt so, da wurde die Gebärmutter entfernt. Man hat sich halt entschieden für ein Kind und hat halt einfach so weitergelebt.
Okay.
Und ja, und so, wie gesagt, immer mit Schilddrüse-Probleme, ganz massiv, ganz viele Schwankungen mit Über- und Unterfunktion, Panikattacken, Migräne und und dann irgendwann 2006 bekam unsere Tochter dann einen Gehirntumor und das war dann nochmal so ein, das war ein Riesenschlag für uns alle, also das war Wahnsinn.
War der böse oder gutartig?
Das war ein gutartiger, das war ein Ganglioblastom, nennt sich das.
Ja, ja.
War eine Sache von also einer guten Woche. Also ich war unheimlich hartnäckig, wir hatten super gute Ärzte ganz schnell an der Hand.
Okay. Die hatte Kopfschmerzen wahrscheinlich oder?
Nee, die hatte einen epileptischen Anfall.
Okay, der hat auch. Ja, okay.
Gibt's auch. Das war dann damals bedient.
Ja.
Auch am Winzerfest und wurde dann halt Notarzt abgeholt und die haben die damals noch in die Kinderklinik.
Oh je.
Und da hat dann der Arzt gemeint, diese Zuckung, das muss man halt mal ein bisschen beobachten und es wird sich anstellen. Und dann sagt wegen des Anstellenkinds, aber meine Tochter schlecht. Ne? Und dann hatten wir andere Ärzte, Neurologen und wie gesagt, das war wirklich eine Geschichte von einer Woche. Da war die diagnostiziert und operiert.
Sehr gut, ja.
Und dann innerhalb von 3 Wochen dann auch wieder in der Schule. Und das war zu heftig, zu schnell, viel zu viel. Ja, und die ist dann quasi, wie sagt man da, gekippt. Hat sich dann eine die hatte dann halt besondere Freunde, die sie da halt mit runtergezogen haben. Hat sich da.
Sie hatte selber gar keine Zeit, dass das Ganze mal irgendwie sacken konnte.
Nein,
sie war ja noch klein.
Ja, der hat ja lange Zeit auch geglaubt, dass es Krebs war. Und
okay.
Das ist ja auch posttraumatisches Belastungssyndrom.
Ja.
Und
das ist ja natürlich auch ein Eingriff, klar, am Kopf und dann im Krankenhaus. Und Krebs war eh bei euch in der Familie irgendwie schon drin, bei dir. Ja. Also es war ja schon, mein Gott, ne? Also das ist man muss da ja auch erstmal ein bisschen durchatmen können.
Ja, also die hat Jahre gebraucht, um sich wieder zu finden, also wieder auf den Weg zu kommen. Und
ja. Wie war euer Verhältnis in der Zeit? Hat es das irgendwie, hat euch das näher zusammengebracht oder ist es
Nein,
schwieriger?
Eigentlich nicht. Also die war erstmal gegen ihre Eltern. Ne? Also die hat ihre Eltern, also ich sage mal insbesondere mich, immer sehr geliebt und ihren Opa sowieso, ja, über alles. Aber wie gesagt, sie kam nicht klar und dann sind ja die anderen schuld. Haben mir ja ganz genau so gemacht, ja. Also, ich soll sie es dann besser wissen, ja, oder anders wissen. Und die kam da nicht mit klar. Also, die hat uns dafür gehasst, ja, dass das alles so gelaufen war und wir eigentlich nicht die Eltern waren, die sie gebraucht hätte. Ich weiß es nicht heute. Man könnte auch sagen, sind mehr die Eltern, die wir brauchen, ne?
Also, naja, häufig, aber, ja. Klar.
Das haben wir damals ja alle noch gar nicht verstanden. Und in dieser Krise dann hatte ich mit 2010 dann quasi 4 Jahre später, da war sie in der tiefsten Krise, Brustkrebs im Anfangsstadium.
Nochmal Krebs.
Genau. Und da konnte sie gar nicht mit umgehen. Also es war für sie...
Ihr Drama quasi nochmal.
Ja, ne, also noch da mal. Ist auch noch die Mutter, die krank wird und das geht ja gar nicht. Und also die hat mich da gemieden wie den Teufel des Weihwasser, ja. Das war die konnte da nicht mit umgehen. Und war eine schreckliche Zeit. Die war dann, wir hatten auch eine Zeit lang gar keinen Kontakt. Die sehr weh getan hat und
das ist hart, ja.
Wo man dann denkt, okay, jetzt kriegst du das alles heimgezahlt. Heute weiß ich, dass es nicht so ist und es hat sich auch alles verändert. Sie ist auch auf ihrem Weg, also sie ist auf einem guten Weg und hat tolle Freunde und tolle Wohnung und so weiter. Ist echt eine tolle junge Frau geworden. Ja, ich habe halt durch diese Brustkrebserkrankung meinen Weg gefunden. Ne? Also ich habe bin zur Selbstreflexion gekommen.
Ja.
Ich habe einen ganz tollen onkologischen Psychotherapeuten, der mir die Kreativität wiedergebracht hat.
Und was heißt wiedergebracht?
Die war weg. Die Kreativität, die war immer da. Ich habe als Kind schon sehr viel gemalt. Aber das wurde halt nicht gefördert. Also mit 16 war dann die Wahl, die Heike geht jetzt ins Büro und wird Bürokauffrau.
Das wäre eh meine Frage. Was hast du also was hast du gearbeitet? Was
sie
hast du
geht gemacht? Auf die Kunstschule und das war meine Mutter ihre Idee.
Okay.
Und mein Vater wollte natürlich, dass ich was Gescheites lerne, ne?
Was Ständiges. Jawohl.
Und weil Künstler, das geht ja gar nicht. Das
ist rotlos.
Ja nichts, rotlose Kunst.
Genau.
Also das wurde untermauert und
das ist übrigens der Hund von Heike, diese Geräuschkulisse.
Ja, sorry, wollte ich eben sagen, das singt hier unten.
Hund. Ja.
Genau.
Und dann hast du quasi dich dafür entschieden, ins Büro zu gehen, obwohl du eigentlich was anderes machen wolltest.
Genau, es war dann ein Job wider Willen. Den habe ich, ich habe mich da durchgequält bis zu meinem 52. Lebensjahr.
Ah, komm.
Bis ich dann gesagt habe, hier, jetzt reicht.
Nein,
jetzt
wirklich.
Das, was ich will. Und da bin ich ja dann auf die Ebene gekommen. Ne?
Okay.
Meine Eselzeit.
Ja. Und du hast durch den Brustkrebs angefangen, quasi, dass du gesagt hast, wenn ich dich richtig verstehe, stopp, ich muss mal gucken, was hat das hier alles mit mir zu tun?
Genau, dann kam die große Wende und der große Umbruch für mich.
Durch den Therapeuten, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, der hat mich dahin geschubst.
Also vorher war Reflexion nicht dein Ding?
Nein.
Und dann kommt.
Okay. Ja.
Dann kam der Therapeut und hat gesagt, Mensch, Frau van Geldere, irgendwas hat es auch mit Ihnen zu tun.
Ja, malen Sie mal ein paar Bilder, ne? Malen Sie mal was Gegenstandsloses. Ich sage, nö, gegenstandslos geht gar nicht. Doch, okay, sagt er, geht. Und dann hat er mich inspiriert, ein Kinderbuch zu schreiben. Das Kinderbuch Der Hase und der Hase im Flamenco-Kleid. Das war halt dann, ey, ich war wie besessen. Ich habe illustriert, ich habe gemalt, ich habe geschrieben.
Wahnsinn!
Ja, das haben dann seine Kinder, haben das dann Probe lesen müssen und dann.
Ach, wie cool.
Also es ist total süß, aber das kam niemals irgendwo auf den Markt. Also das ist nie.
Also es war nicht dein Wunsch, Buchautorin zu werden.
Nein, nein. Das
sondern
war
es
schon, aber da war ich noch nicht so am wirklich wünschen können. Also das mir fehlte da der Ehrgeiz. Also das ist auch nicht so wirklich meine Baustelle.
Aber er hat dich dazu gebracht, wieder etwas zu machen, quasi, was du wiederentdeckt hast, was du ganz lange in dir quasi ja vergraben hattest.
Richtig, richtig.
Ja. Was ja häufig sich dann auch Wege sucht über Krankheit. Ne? Ist ja ein häufiges Phänomen. Alle unterdrückten Sachen werden irgendwann, äußern sich in der einen oder anderen Krankheit ganz häufig so.
Genau. Und also wie gesagt, die Kreativität ist mir geblieben, bis heute schon mal ja ganz viel. Und
super.
Aber auch Bilder ausgestellt.
Toll.
Verkaufen, das läuft noch nicht so. Ich denke, ich hänge zu sehr an meinen Bildern.
Und, okay.
Ja, also wie gesagt, das war so der große Umbruch. Also wir hatten damals Geldnot. Die Geldnot zieht sich durch unsere Familiengeschichte. Also das ist eine übertragene Sache von meiner Mutter. Und
ihr habt die ganzen Schulden übernommen.
Ja, wir haben dann genau das Haus damals gekauft von meinen Eltern mit wahnsinnig vielen Schulden.
Oh nein.
Haben das noch umgebaut, haben versucht, also haben dann dem Vater einen Niesbauch eingerichtet und dann kam halt der Brustkrebs und ich habe dann gesagt, nö. Wir haben gearbeitet wie die Wilden, ja. Keine Ahnung, wie viele Stunden der gearbeitet hat, teilweise 120, 130, das war irre. Boah. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt ist es mir alles egal, er hatte so viele Schulden, es war mir wurscht. Und dann das ist halt dann auch eskaliert, das Haus fast versteigert und wie das Leben dann so spielt, war ein guter Freund von uns da, immer wenn das erzählt, ich sagte, weißt du was, ich kaufe die Hütte, ich vermiete dir das, dein Vater hat ein Wohnrecht und da könnt ihr bleiben.
Toll, ja.
Das war halt mein Versprechen an meine Mutter, dass ich halt für meinen Vater sorge. Vater habe ich damals versprochen, dass er hier in diesem Haus sterben wird. Und das habe ich auch alles eingehalten. Also er ist ja letztes Jahr glücklich in seinem Haus gestorben. Mittlerweile ist das Haus verkauft und woanders. Aber alles gut.
Aber ihr habt den Traum deiner Eltern weitergelebt.
Natürlich, das Schicksal, ne?
Also nicht euren eigenen erschaffen, sondern ihr habt einfach den eurer Eltern genommen oder deiner Eltern genommen.
Genau, machen wir ja ganz oft, ne, dass wir
ganz
das
oft,
der Eltern tragen.
Absolut. Ja. Auch die Schulden mitnehmen.
Die Geschichte haben wir komplett mit übernommen. Das geht zu meiner Großmutter, also das ist krass.
Wahnsinn.
Da hängen wir heute mit drin. Also das ist immer noch ein Thema. Da fehlt wohl die Fülle, keine Ahnung. Also da bin ich jetzt gerade dran.
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, ist mein Bruder 2013 gestorben, der Älteste.
Okay.
Und
Nicht der mit den 50 Cent, 50 Pfennig, nee, der nicht.
Der 50 Cent Bruder, der lebt.
Okay.
Ja, und dann wurde mein Mann, der hatte dann Krebs und aber ein absoluter Verdränger, also der hat tatsächlich geschafft, alles so gut zu verdrängen, dass nichts mehr kam. Der war auch dann nie mehr beim Arzt.
Was?
Nö, der hatte Hautkrebs und Blasenkrebs. Einmal hin und dann.
Alles. Will ich nicht, nehme ich nicht. Ist nicht, gehört nicht zu mir.
Rauschen, interessiert mich nicht, verdränge alles, was es gibt.
Und diese Taktik funktioniert bei ihm?
Ja, bis jetzt noch.
Wahnsinn.
Okay. Ja. Er hat auch Diabetes und.
Was hat das mit euch gemacht, mit eurer, weil du sagst, ihr seid 35 Jahre verheiratet.
32,
ja. 32. Was macht das mit euch als Paar, als Eltern, aber auch als Paar, ja?
Ja gut, also wir haben halt eine sehr intensive Bindung. durch diese vielen Schicksalsschläge.
Ja, das glaube ich.
Und, ich sag mal, ich habe halt einen Mann, ich denke, deshalb sind wir auch so lange verheiratet, der stand immer zu 100% hinter mir. Egal, was ich gemacht habe, was ich getan habe, wie ich mich entschieden habe. Es gab dann schon die eine oder andere Diskussion, aber wir sind nicht immer einer Meinung und das war auch bei uns immer, wie gesagt, wir waren lange Kinder, also ich glaube, ich bin erst so mit nach der Brustkrebserkrankung erwachsen geworden.
Okay.
Und ich sag mal eher nicht. Und das musste ich auch lernen zu akzeptieren, dass auch Menschen, dass man auch Menschen weiterhin lieben kann, die nicht reflektiert sind.
Das ist immer so der Wunsch von vielen, oh, ich muss mich trennen oder ich muss mich trennen, weil mein Mann ja nicht mitwächst oder sich nicht mitverändert. Und auch diese Erkenntnis von, ich darf auch jemanden lieben, der einfach bleibt, wie er ist.
Ja, ja. Natürlich. Solange er dich so lässt, weißt du, und umgekehrt.
Ja, natürlich.
Ist schon, ne?
Ja.
Und, aber wir hatten ja viele, viele, ich sag mal, gefühlte, jetzt wird maßlos übertrieben, wir sind 32 Jahre verheiratet, ich glaube, wir haben uns bestimmt 32 Mal getrennt.
Aber eure Geschichte ist irgendwie noch nicht zu Ende.
Nein, also wir sind beide vom Sternzeichen Drache, also vom chinesischen Horoskop.
Ne? Ja.
Und da, das ist dann immer sehr heftig, aber geht auch ganz schnell wieder vorbei. Also das, ja, ist schwierig. Aber ich denke, die Liebe ist sehr, sehr tief. Und ja, ich sage immer, solange es Themen gibt, und er ist mein größter Spiegel in ganz, ganz vielen Dingen.
Ja.
Ja, da kannst du es natürlich aussuchen. Du kannst ja auch einen neuen Mann suchen. Gut, vielleicht wird es dann lustiger oder vielleicht ist der selbst reflektiert. Dann macht es vielleicht mehr Spaß. Ich weiß es nicht, aber...
Deine Themen nimmst du mit?
Ja, die Planen.
Die bleiben und kommen an unterschiedlichster Stelle auch immer wieder hoch. Es gibt gute Gründe, warum man geht, ne? Gar keine Frage. Und ich bin ein großer Fan davon, sich wirklich anzugucken, ob man zusammenbleiben möchte und warum und was der Nutzen und der Gewinn davon ist. Und solange noch was auf dem Gewinnkonto ist, finde ich, lohnt es sich immer dran zu bleiben, wenn da nichts mehr ist. Dann ist irgendwann auch mal okay. Und wenn keiner mehr was einzahlt auf das Beziehungskonto sozusagen, dann darf man auch wirklich erkennen, hey, hier geht's nicht weiter. Ne, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber oft sind die Themen nicht zu Ende, weil der innere Prozess ja einfach noch im Gange ist. Und wir brauchen Menschen, die uns unsere Knöpfe drücken, ob wir das wollen oder nicht. Aber nur dann ist Heilung möglich und Veränderung. Und wenn ich mich schön einigel und mich schütze und auch nein und ich Hauptsache, ich werde nicht mehr verletzt, kann man machen. Aber dann ändern sich auch die Themen nicht wirklich, weil die bleiben ja in dir. Und oftmals finden sie dann andere Wege.
Mhm.
Ja, das ist auch so. Dass, wenn ich das Thema nicht angehen will, dann findet sich irgendeinen anderen Weg. Und besser ist es zu gucken und zu sagen, hey, okay, das ist gerade das Thema, was mache ich jetzt damit?
Ja.
Verdrängung wäre jetzt nicht meine Empfehlung, auch wenn es vielleicht bei deinem Mann funktioniert. Ich finde es immer besser, so wie du, dass du dann sagst, ich reflektiere das und ich gucke, was ich jetzt damit mache.
Genau.
Heike, ist Krankheit immer noch dein Weg oder darf es heute was anderes sein?
Also ich habe vor 4 Jahren bin ich ja dann, habe ich ja meine Berufung erkannt und habe dann die Eselliebe wieder entdeckt, die auch vergraben war, weil das ist ein Stück meiner Kindheit. Da gab es den Eselsberg und das war sonntags unser Ausflugsziel.
Also wir reden über echte Esel. Esel.
Wir reden über Esel mit 4 Esel. Beinen und
mit
langen
Beinen. Diese störrischen.
Genau. Und da gibt es bei uns hier einen Hof, da stehen die und da habe ich dann angerufen und gefragt, ob ich mich um die Esel kümmern darf. Und ja, ich mach's kurz. Also es wurde angenommen, es war nicht leicht, aber heute haben wir da einen wunderschönen Platz.
Wow.
Kinder kamen damals auf mich zu, also ich hatte noch gar keine Ahnung von Coaching. Und die waren, das eine Kind war, also ich wusste das nicht, das Kind war einfach da und es war total leise und der eine Maulesel hat die da immer so an die Wand gedrückt. Mhm. Ich habe dann gesagt, hier, du musst laut sein, du musst mit dem Fuß aufstampfen.
Okay.
Gib das Tier zurück, mach dich groß, werde laut.
Wow.
Also ich habe es hingekriegt, intuitiv, sie hat sich gewehrt. Am nächsten Tag kommt die Oma und schreit, Freude schreiend.
Ah, okay.
Heike, Heike, was hast du denn getan? Die Kleine, die ist doch in Psychotherapie. Ich sage, weiß ich ja gar nicht, gell? Ja, und der Psychotherapeut hat gesagt, ich soll weiterhin zu dir kommen. Das hätte ihr so geholfen, denn sie hat nicht geredet.
Ah.
Und jetzt redet sie.
Ah, wow.
Und,
wie schön.
War dann ein paar Mal da. Es war so, dass sie von ihrem Vater, ich sage jetzt mal, verbal misshandelt wurde. Mhm. Und dem hat sie dann irgendwann den Mund zugehalten und hat gesagt, hier, du schreist mich nicht an.
Es macht yes! Ne? Ach, wie war cool.
Übung mit dem Esel, weißt du, macht dich groß, macht dich stark.
Macht dich groß, ja. Ach, wie super.
Das war so mein, da habe ich erst mal mein Herz gespürt. Also das hat vor Freude gehüpft. Ich habe gebrannt innerlich und habe gedacht, hey, das gibt's ja, du musst was
toll
machen. Da waren dann noch andere Kinder, behinderte Kinder,
ja,
die dann intuitiv von mir Hilfe bekommen haben. Da habe ich gedacht, das kannst du ja nicht bringen, also brauchst du ja schon Feedback.
Ja.
Ich als Mutter würde mein Kind zu jemandem schicken, der keine Ausbildung hat.
Okay. Ja, also, meinen wir Deutschen so, ne? Dass man ja Ausbildungen für alles braucht, ja, und ein Zertifikat, was man irgendwo hinhängen kann und so.
In Italien ging das zum Beispiel jetzt ohne Probleme, aber egal.
Wobei ich bin Fan davon, dass man weiß, was man da tut.
Ich auch.
Also das muss ich auch sagen. Ne? Also ich finde es toll, wenn Menschen ihrer Berufung nachgehen, aber ich bin auch Fan davon, dass man auch kurz mal guckt, was mache ich da.
Ja,
also genau. Ich mag unsere Ausbildung auch, muss ich auch sagen.
Ja, genau.
Ja,
das kann ja sehr gefährlich werden. Ne?
Ja, das ist das Problem.
Und wie gesagt, dann habe ich meine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach gemacht, habe dann in der Uni Fachkraft für Traumapädagogik.
Ja, sehr gut.
Ja, habe angefangen, eine Maltherapeutin zu machen.
Wow.
Da hat sich das leider alles verstrickt. Das ist total komisch gelaufen, aber ich bleibe dran. Habe jetzt Workshops mit Müttern, die auch solche Fehler gemacht haben, wie wir alle machen.
Und wie wir alle machen, ja.
Habe die eine oder andere Ehe schon gerettet und denke so mit meiner Erfahrung, es geht, es läuft, ja.
Ja.
Es dürften ein bisschen mehr Kunden sein, aber das ist normal am Anfang. Und
das kommt, das dauert ein bisschen.
Genau.
Ja, ja, das kommt.
Also es ist mein Glück und es macht mir unheimlich viel Spaß und habe ganz viele Kinder auch in der Eselzeit. Ne?
Toll.
Die Kinder sich an die Esel kümmern und ja, das ist Leben, ne?
Heike, was würdest du sagen, zusammenfassend, was war dein dunkelster Punkt? Wer war bei dir? Wo hast du Stütze gefunden? Und wo war das Licht?
Also mein dunkelster Punkt war tatsächlich die Brustkrebsdiagnose, weil, wie gesagt, ich habe meine Mutter an Brustkrebs sterben sehen und auch begleitet.
Ja, ich auch.
Und meine Großmutter auch. Und das war für mich, egal, Stadium 1, wirklich supi, dupi, toll, der Todesstoß.
Ja.
Also ich war so in Panik und hatte meinen 50-Pfennig-Bruder, der mir sowas von treu zur Seite gestanden hat.
Ja, wow.
Wahnsinnig gute Gespräche über Leben, über Tod. Der hat mich aus meinem Elend rausgeholt, der hat mich in den Wald gefahren, ist mit mir durch den Wald gelaufen, hat mich
geschützt,
weil so die Schwingungen waren so die ersten 2-3 Tage. Ja, also das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Also wenn, ich sage immer, es kann ich mir vorstellen, dass die Menschen eher an der Chemo sterben wie am Krebs. Ja, also der war für mich da, wir haben viel gelacht. Lachen war übrigens auch bei der Geburt meiner Tochter ein Riesenthema. Die kam lachend zur Welt. Also wir hatten Humor.
Schön.
Und so war das auch in der Zeit mit meinem Bruder, wie diese Phase überstanden war, war auch dann kein Kontakt mehr. Ne? Dann war das wieder so wie immer.
Okay.
Der lässt sich dann einfach nicht mehr sehen und lebt dann sein Leben.
Okay, aber wenn man ihn braucht, ist er da.
Wenn es ganz hart wird, ist er wieder da.
Okay.
Ja. Würde ich auch umgekehrt machen, wenn man mich lässt.
Ja, okay.
Aber ja, das war meine Stütze. Mein Mann ist dann eher der Mann im Hintergrund, weil er nicht gelernt hat, sich zu zeigen. Also er kann nicht handeln oder er ist einfach still. Der muss sagen, wie er, ne, also dass er was machen darf oder kann. Das ist nicht, wenn es dir so schlecht geht.
Nee,
das dass er die Kraft nicht dann noch jemand an die Hand nehmen zu sagen, nee. Mach mal. Ne?
Aber er hält irgendwie die Stellung.
Immer. Der war auch da, ne? Also der das war kein Thema. Er hat natürlich auch gearbeitet, ne? Das muss man ehrlicherweise sagen.
Genau, er hält die Stellung, er kümmert sich, dass die Finanzen reinkommen. Ja. Genau. Ist ja auch eine Form von Stabilität.
Ja, die hat er. Das ist ja das eigentlich, was ich so brauche, weil ich bin ja so sehr Chaot, ne?
Ja.
Und ja, es hat sich natürlich im Alter jetzt etwas gelegt, aber er war immer so diese ruhende Pol, sag ich.
Ist ja auch eine Form von Verlässlichkeit.
Ja.
Ne? Absolut.
Absolut.
Und wo war das Licht? Also wo würdest du sagen, so wow, da war wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, es braucht einfach neue Erkenntnisse oder das war eins der lichten Erkenntnisse?
Das war die Diagnose direkt. Also das war erstmal klar, du hast ja diese Phasen, das kann ich dir nicht erzählen, du kennst dich ja auch aus.
Ja.
Und diese Phasen, also wie diese Todesphase, dass ich jetzt sterben muss, überwunden war, wusste ich, dass das Ganze ein Wink des Schicksals ist. Das Leben zeigt dir einen neuen Weg und den gehst du jetzt. Und bin damals über die eine Gruppe von dem Dr. Ulrich Strunz auf Vitamin D gestoßen. Das war vor 11 Jahren erpönt.
Okay.
Und, Vitamin C Hochdosistherapie und so weiter. Da hatte ich eine Ärztin an der Klinik, da habe ich das erzählt und die hat gesagt, Frau Van Gelder, Sie sind auf einem guten Weg. Viele wollen das noch nicht hören, aber bleiben Sie dran. D-Mangel ist in Amerika nachgewiesen.
Absolut,
um Brustkrebs zu bekommen.
Okay.
Das war so mein Weg einmal in diese Ernährungsgeschichte.
Okay.
Und währenddessen kam ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube durch diese Gruppe zum Robert Betz. Dann immer wieder mal Veit Linder, aber der war mir damals sowas von ordinär. Das ging gar nicht. Ich denke, wie redet der denn? Ja, der hat ja eigentlich so, weißt du, der hat so geredet, wie ich rede. Ne? Das geht ja nicht. Das geht ja nicht.
Und, okay. Ja, Veit ist sehr offen in seiner
Sprache. Ja, aber ich war genauso. Weißt du, der war ja schon in der Phase, wo ich habe eine andere. Also habe ich ja nur abgelehnt. Und ja, wie gesagt, da war auch viele Seminare und Familienaufstellungen. Mache ich übrigens jetzt auch die Ausbildung zum Familienstellen, aber im
Setting. Ja. Ja.
Und und jetzt hänge ich da in Homo Dea. Und
was die Gruppe von Veit.
Ja, genau, bin voll begeistert und viel schon erfahren und auch gelernt. Und auch der Austausch jetzt mit dem Queen is Rising.
Ja, super, von Andrea Lindau, der Kurs. Ja.
Andrea, der hat mich so gut
Ich mache den auch, ich bin auch dabei. Ja,
ja, mit dem kurzen Haaren, weißt du, der Andrea hat mich so getriggert am Anfang.
Okay.
Weil der mich an meinen Brustkrebs erinnert hat. Ne?
Ja, als sie, zwischendurch hatte sie auch mal Glatze, also hatte sie
ja das ganz ab. Ja, das dann weißt du, dann gucke ich natürlich hin und denke, was geht denn da jetzt ab
bei dir? Ja.
Aber ja, alles gut. Und,
Das heißt aber auch, du hast dir Hilfe geholt. Das ist der Teil. Ne? Also du hast es nicht, du bist nicht alleine einfach da durchgegangen, sondern du hast gesagt, okay, ich brauche Menschen, ich brauche Inspiration, ich brauche Unterstützung und ich brauche einfach auch dieses Umdenken in meinen eigenen Prozessen.
Gute Freunde, ne? Freunde,
super.
Und richtig.
Ja. Sehr cool. Ja. Wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren, Heike?
Ich sehe mich als absolut guten, also eine gute Coachin, eine Eheretterin und Mütterversteherin mit so viel Geld, dass ich gut leben kann. Und zufrieden bin ich eigentlich. wie gesagt, die Geldnot ist ein Thema, das kommt ja von irgendwo her, das muss noch mal richtig angeschaut werden. Ja.
Das ist so eine Existenzgeschichte, ja.
Ja, genau. Und dann sehe ich mich eigentlich reich in 5 Jahren. Also, dass es mir gut geht. Und ein Traum wäre noch, wenn ich mit meinen Eseln am Meer leben könnte. Mhm. Also okay. In der Nähe vom Meer, zumindest in Italien.
Ja, wow. Schön. Ja. Möge es sich erfüllen.
Ja.
Möge es sich erfüllen. Träume wollen gelebt werden.
Ja.
Und ich kann immer Menschen wieder nur sagen, wartet nicht zu lange. Ne? Mhm. Weil, wie man schon auch hört, da kommen immer diverse Geschichten. Manche gehen gut aus, Gott sei Dank, manche aber auch nicht. Und wir haben schon viele verloren, wo es nicht gut ausgegangen ist. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns in diesem Menschenleben bleibt.
Ja.
Deshalb finde ich immer, die Träume, die sollen einfach gelebt werden. Und die Einzigen, die das nicht glauben, dass das geht, das ist hier unser Hirn, ne? Oder das sind die Stimmen von anderen.
Ja.
Wir selber wissen eigentlich, dass wir es können, aber wir lassen uns immer von anderen abhalten und denken, es geht nicht. Und habe ich auch viele Jahre gemacht, ich ziehe jetzt ans Meer. Oder wir ziehen ans Meer, mein Liebster und ich. Und das muss passieren, einfach. Also alles andere geht nicht mehr. Und deshalb kann ich einfach nur sagen, wartet nicht zu lang.
Ja.
Heike, ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht, dass deine Träume sich erfüllen, dass deine Ehe, deine Tochter, möget ihr wirklich aufrichtig glücklich sein, eure Wege gehen, die für euch die Wege sind miteinander, wie auch immer, dass die Dinge sich für euch gut entwickeln. Ich danke dir von Herzen wirklich, dass du deine Geschichte hier erzählst, und das ist genau das, warum ich diese Serie machen möchte. Es ist eine Geschichte, in der nicht nur Freude war, ne, in der einfach auch viel Leid drin steckt und auch viel Schweres. Und zu hören aber, und ich glaube, das hat jede Geschichte, hat so seine Tiefpunkte, die dunklen Punkte, und das gehört zu unserem Leben dazu. Aber sich rauszuölen, und da, glaube ich, ist es ein Unterschied. Es gibt Menschen, die bleiben in ihrem Leid und bleiben Opfer. Und es gibt Menschen, die sagen, hey, stopp mal, irgendwas darf ich anders machen. Dann darf auch das Leben einfach anders mir begegnen. Und es tut es auch. Es tut es einfach. Wenn man sich auf den Weg macht und sagt, hey, ich stehe zu meinem, was ich bin, zu meiner Kreativität, zu meinem Lautsein, zu allem, was dazugehört, dann, glaube ich, verändert sich Leben auch. Und auch das, was wir dann erleben, verändert sich. Und ich glaube, man schafft das nicht immer alleine. Wir haben dieses Eigenbrötlertum, ne? Das ist in Deutschland gerade sehr, sehr schwierig, finde ich. Nein, mein Haus, meine Familie, mein Vorgarten, und ich muss alles alleine schaffen. Das ist Bullshit. Also wir brauchen viel mehr die Gemeinschaft, viel mehr den Zusammenhalt, viel mehr auch, dass uns gegenseitig sagen, hey, guck mal dahin, oder da wäre vielleicht eine Möglichkeit, probier dies mal oder probier das doch mal. Und es muss nicht diesen geradlinigen Weg haben von einmal Büro, Kauffrau oder einmal Büro und immer Büro. Also, ne, wir dürfen bunt sein, wir dürfen vielfältig sein und ja, wir dürfen Mensch sein.
Ja.
Und darum geht's mir. Und darum geht's mir auch mit dieser Podcast-Folge. Wenn du merkst, dass du gerade an irgendeiner Stelle noch nicht weiterkommst oder du dich fragst, Mensch, habe ich vielleicht auch ein Trauma? Ist das eine Folge davon? Ist das irgendwas, was ich in mir trage? Deine Beziehung nicht rund läuft? Dann lass uns gucken, was du machen kannst. Lass uns einfach gucken, oder geh zu Heike, geh zu anderen Menschen. Da draußen sind so viele Menschen. Und irgendwo ist ein Mensch, der für dich genau passend ist. Guck dir genau an, mit wem du zusammenarbeitest. Aber wisse einfach, es sind viele Menschen da, die dir weiterhelfen. Ich biete dir immer ein kostenloses Gespräch an, wo wir gucken, hey, wo ist gerade dein Punkt, wo kommt's her und was kannst du machen? Kostet dich gar nichts, außer eine Stunde Zeit. Und ich bin natürlich auch da als Coach an deiner Seite und begleite dich durch den Prozess von: Wo bist du gerade und wo willst du hin? Und das in unterschiedlichen Zeitfrequenzen, auch das erzähle ich dir dann. Du kannst auch gerne auf meiner Webseite gucken, die verlinke ich gerne hier im Podcast. Also feel free. Wenn du donnerstags ein bisschen Lust auf Unterhaltung hast zu Themen von Trauma und natürlich von Partnerschaft, die Love Lounge auf meinem Facebook-Profil und meinem YouTube-Kanal lade ich dich auch super gerne ein. Heike, wo findet man dich? Wo findet man dich, deine Esel, dein Coaching? Du hast eine Webseite, die ich, glaube ich, auch gerne, genau. Ne, hast du, genau, die verlinke ich gerne auch mit hier drunter. Wo bist du ortsansässig? Machst du online eigentlich deine Coachings? Oder?
Großumstadt, das ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Okay.
Und bei Facebook findest du die Eselzeit.
Okay.
Und ansonsten ist es www.coaching-undsoweiter.de.
Mhm, das verlinke ich gerne. Und du bist offline, ne? Also, na klar, die Esel sind natürlich vor Ort, das ja, passiert da.
Beides, ne?
Okay.
Auch online, ne?
Super. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, mir geht's in manchen Situationen ähnlich oder ich habe eine ähnliche Geschichte und ich fühle mich bei dir gut aufgehoben, herzlich gerne. Heike, was wäre noch so zum Abschluss dein Tipp? Was würdest du den Hörern gerne noch so als Lebensweisheit mit auf den Weg gehen wollen?
Weißt du, mir fällt immer mein alter Vater ein. Das ist zwar er hat immer gesagt, du kannst doch alt sein wie eine Kuh, und er ist immer dazu.
Das stimmt.
Und ansonsten sage ich immer, lebe, liebe und lache.
Oh ja, leben, lieben, lachen, ja.
Das hilft.
Total. Ja. Wunderschön. Heike, vielen Dank. Alles, alles Liebe für dich und euch da draußen. Vielen Dank auch fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle gerne wieder. Und hier geht's weiter nächste Woche mit der nächsten Menschenleben-Geschichte. Hab eine gute Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.